Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil unseres International Ministry Trainings. Dieses Online-Modul wendet sich an alle unsere kostbaren Mitarbeiter und Leiter in unserer internationalen Kirche. Nun, wir haben gesagt, dass wir in unserem neuen Curriculum im Jahr 2026 uns mit den Basics, mit den Grundlagen von Leiterschaft beschäftigen wollen. Und dies ist der erste Teil von vier Teilen, die vier Himmelsrichtungen der Leiterschaft in dem Leben von Mitarbeitern und Leitern oder denen, die es werden wollen. Denn darüber freue ich mich ganz besonders. Vielleicht haben Sie oder hast du auch eingeschaltet und du bist gerade ganz neu Christ geworden. Du brennst für Jesus, du möchtest die Welt verändern und vielleicht geht es dir so wie mir. Mir haben Leute gesagt, als ich so gerade mal ein paar Monate gläubig war, haben die Leute zu mir gesagt, Bruder, das ist ein Strohfeuer, das ist nach 3 Monaten wieder vorbei. Nun, das ist ungefähr seit 41 Jahren her. Und ich sage dir, das Strohfeuer brennt immer noch. Es ist nämlich kein Strohfeuer, es ist das Feuer des Heiligen Geistes, das zu Pfingsten ausgegossen wurde. Und wenn das auch in dir brennt, dann möchte ich dich ganz herzlich willkommen heißen. Nun, bevor wir beginnen mit unserer ersten Lektion, die vier Himmelsrichtungen der Leitung, möchte ich noch kurz bitten, dass der Heilige Geist uns hilft, in dieser Lektion alles zu verstehen, so wie Gott es meint. Herr, ich danke dir, Herr, für das Geschenk von Leiterschaft. Ich danke dir für das Geschenk von Mitarbeitern im Reich Gottes, Herr. So bete ich, dass du alle Schwestern und Brüder, dass wenn wir uns heute mit deinem Wort beschäftigen, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, dass wir dein Wort nicht nur intellektuell verstehen, Herr, sondern dass wir wirklich verstehen, was dein Herzschlag ist, was du sagen möchtest durch dein Wort. Und das Großartige ist, wenn wir dein Wort hören, dann wird es uns zur Kraft, dass wir auch die Kraft empfangen, dein Wort in die Praxis umzusetzen, in Jesu mächtigen Namen. Amen. Nun, was sind die vier Himmelsrichtungen eines Leiters? Nun, man könnte so sagen, die erste Himmelsrichtung ist nach unten, das Klassische, ein Leiter leitet sein Team, leitet die, denen er vorgesetzt ist. Die zweite Himmelsrichtung, auf die wir zu sprechen kommen, ist, wir leiten nach rechts, nach links zu unseren Kollegen. Wir sind niemals berufen, alleine Lone Ranger zu sein, sondern immer im Team. Und die dritte Himmelsrichtung, die ist natürlich sehr interessant. Wie kann ich nach oben leiten? Wie kann ich die, die mir vorgesetzt sind, davon überzeugen, dass das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, dass das der Weg ist, den Gott für mich vorgesehen hat. Wie kann ich umgehen mit Ablehnung? Wie kann ich umgehen vielleicht mit Ungerechtigkeit in einer Organisation? Und das ist der dritte Teil. Und der vierte Teil ist natürlich der schwierigste Teil, denn wer ist die schwierigste Person in meinem Leben, die ich zu leiten habe? Das bist du? Nein, das bin ich. Ich bin die schwierigste Person in meinem Leben. Wie kann ich mich selbst leiten? Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema, wie kann ich mein Team leiten? Wie kann ich denen vorstehen, nach Gottes Willen, nach Gottes Plan, denen, die mir zu anvertraut sind, in meinem Team vielleicht, in meinem Arbeitskreis. Das Erste, was ich lesen möchte, ich möchte aus Gottes Wort lesen, im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 27 und 28. Dabei lese ich aus unserem Buch Kickstart, ein Handbuch für Leiter, sicher führen, bevollmächtigt, leiten. Es ist geschrieben aus der Liebe, Wertschätzung und Dankbarkeit für die vielen, vielen Mitarbeiter und Leiter in unserer internationalen Gemeinde. Mittlerweile haben wir über 70 Mitarbeiter und Leiter. Und ich muss einfach sagen, Kirche kann niemals existieren durch eine Person, sondern immer durch Team, immer durch Menschen, die sich engagieren und miteinander Gott zu verherrlichen und Menschen zu dienen. Das sind die beiden Dimensionen. Nun, ich lese heute aus dem Kapitel 3, die vier Himmelsrichtungen der Leitung, aus der Seite 23. Und da heißt es im 1. Korintherbrief 12, 27, ihr seid Christi Leib und einzeln genommen Glieder. Und die einen hat Gott in die Gemeinde eingesetzt, erstens als Apostel und sogar sodann Gnadengaben der Leitung. Nun hier das griechische Wort für Gnadengaben, das wissen vielleicht viele schon, heißt Charisma. Das heißt, Leitung ist ein Charisma. Charisma übersetzt heißt ein Geschenk, was unverdient ist. Ein Geschenk, was dir jemand schenkt, einfach nur so, weil es dich gibt, weil er dich liebt. Das heißt, Leitungen sind ein Geschenk vom Himmel. Deswegen sind wir dankbar für unsere Leiter. Ich sage auch immer zu unserer Gemeinde und ich sage auch immer wieder zu Menschen, betet für unsere Leiter. Denn Leiterschaft ist nicht einfach. Leiterschaft ist eine hohe Verantwortung. Leiter müssen sich härter einmal verantworten vor dem Gericht Gottes, denn wir alle werden einmal Verantwortung tragen für das, was wir tun, sagen, denken, entscheiden. Aber Leiter werden noch einmal eine höhere Verantwortung tragen. Nun, mein erster Punkt ist hier, dass Leitung ein Geschenk von Gott ist. Das heißt also, Leitung drückt die Liebe Gottes aus. Nun, die erste Dimension der Liebe ist hier, dass Gemeinde beschenkt ist durch gute Leitung. Wie großartig ist das? Immer wieder fällt uns das auf, wenn Leitung missbraucht wird durch Leiter, die ihre Macht missbrauchen, wo es zu Übergriffen kommt in der Gemeinde. Da fällt uns auf, wow, Leiterschaft ist eine mächtige Sache, aber sie kann auch sehr viel Schmerz und sehr viel Pein bereiten. Wie wunderbar ist es, wenn es dienende Leiter gibt, die den Charakter von Jesus Christus widerspiegeln. Das Zweite ist eben genau das, dass durch Leiterschaft der Charakter Gottes widergespiegelt werden soll. Jedes Mal, wenn Leitung ausgeübt wird, dann soll ein Aspekt der Liebe Gottes widergespiegelt werden. Das ist das, was Jesus seinen Jüngern lehrt. Wir kennen vielleicht die Geschichte, wo die Mutter von Johannes und Zebedäus zu Jesus kommt und sagt, ich habe eine Bitte an dich, dass meine beiden Söhne zu deiner Rechten und deiner Linken sitzen dürfen. Als die anderen Jünger das hörten, da waren sie unwillig, da war schon der erste Leiterschaftsstreit vom Zaun gebrochen, durch eine Mutter, die sehr stark dieses Machtbewusstsein schon hatte. Und die Antwort von Jesus ist sensationell. Da sagt er, ihr wisst, wie Leiterschaft ausgeübt wird in der Welt, durch Macht, durch Gewalt, durch Unterdrückung, durch Angst und mit dem Menschen niedergehalten und unterdrückt werden. So soll es nicht unter euch sein. Wer der Erste sein will, der sei aller Diener. Und wer der Größte sein will, der soll aller Sklave sein. Also hier hat Jesus das Leiterschaftsprinzip auf den Kopf gestellt. Und was sehen wir darin? Darin sehen wir den Charakter Gottes. Denn wie hat Gott uns geliebt? So heißt es in Johannes 3, Vers 16. Das ist das Evangelium pur. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist die Liebe Gottes, dass er seinen einzigen Sohn gab und damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist die Agape-Liebe Gottes, die sich hingegebene Liebe Gottes, die sich am Kreuz zeigt. Nur am Kreuz können wir den Charakter Gottes sehen. Leiterschaft kann nur durch das Kreuz verstanden werden, dann geschieht auch kein Missbrauch und dann wird Gott geehrt und die Gemeinde geliebt. Nun, Jesus zeigt uns in seinem Wort Leiterschaft, so wie er sich das wünscht, nämlich in einem Bild. Wir lesen das in Johannes 10, das Bild des guten Hirtens. Der gute Hirte, wusste damals jeder, heute auch, ist es noch ein relevantes Bild, der Hirte, der sich kümmert um seine Schafe. Schafe, die Orientierung brauchen, Schafe, die ihrem Hirten folgen. Und er gibt hier 4 Aspekte des guten Hirten. Das erste ist in Johannes 10, Vers 3, da heißt es hier, der gute Hirte, diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Das heißt also, ein guter Hirte kennt jedes einzelne Schaf mit Namen. Ich habe das mal beobachtet, auch live, nicht nur im Video, wie ein Schäfer seine Schafe ruft und sie dann tatsächlich auch reagieren. Das heißt, ein Schäfer hat eine Beziehung aufgebaut zu seinen Schafen. Sie sind nicht nur Nummern, sie sind Individuen, er kennt sie so gut in ihrer Individualität, dass er sogar ihren Namen kennt. Nun, wenn du ein Jude bist und wenn du Hebräisch deine Bibel liest, dann weißt du, dass Namen im Judentum eine große Bedeutung haben. Eine Mutter sagt nicht nur so oder sucht nicht nur so einen Namen aus, sondern wählt diesen Namen aus mit Bedacht. Sie legt Identität und sie legt sogar Berufung in diesen Namen hinein. So haben wir das gemacht mit unseren Kindern. Wir haben sehr stark überlegt, gebetet, was geben wir unseren Kindern für Namen. So war das damals auch. Nun, wir kennen die Geschichte, als Rahel, die Lieblingsfrau von Jakob, als sie ihren Sohn, ihren zweiten Sohn gebar, das war eine Tragödie, weil sie starb nämlich bei der Geburt und nannte ihren Sohn Ben-Oni, Sohn meines Unglücks. Und der Vater, Jakob, hörte das und wusste über diese jüdische Denken, dass Namen große Kraft haben. Namen können deine Identität beeinflussen und er widerspricht ihr. Also ganz dramatisch, sie ist gerade am Sterben. Und Jakob sagt, nein, das soll nicht sein Name sein. Nicht Ben-Oni, nicht Sohn des Unglücks, sondern Benjamin, Sohn des Glücks, Sohn der Freude. Und hat somit auch zum Ausdruck gebracht, hey Namen, eine große Kraft, sie bestimmen über deine Zukunft, sie bestimmen über deine Identität, sie bestimmen dein Schicksal. Ja? Und hier ist der Zusammenhang. Jesus lehrt in Johannes 10, er kennt seine Schafe mit Namen. Wow, das heißt also, ich weiß nicht nur, wie du heißt, damit ich dich in meinem Geburtstagsliste eintragen kann und dir vielleicht einmal im Jahr zum Geburtstag gratuliere, sondern ich weiß noch mehr. Ich weiß nicht nur, wer du bist, von deiner Identität, von deinen Gaben her, von deiner Struktur, sondern ich kenne deine Berufung. Ich habe mich mit dir beschäftigt. Das heißt, hier sagt Jesus, ein guter Leiter beschäftigt sich mit seinen Schafen. Er kennt ihre Identität, er kennt sogar ihre Gaben, er kennt ihre Berufung. Hochspannend. Wir kommen gleich noch näher darauf hin. Dann heißt es hier auch in dem gleichen Vers, dass die Schafe, sie hören seine Stimme und deswegen folgen sie ihm auch. Das heißt also, Schafe folgen nicht jedem, sondern sie kennen nur den und folgen dem, dessen Stimme sie kennen. Und wir haben in unserem Taufkurs oft Menschen, die aus Systemen kommen, wo religiöse Unterdrückung herrscht. Und wenn wir im Taufkurs Nummer 1 sind, Dann beschäftigen wir uns mit der Taufe von Jesus. Und Jesus ließ sich taufen nicht aufgrund seiner Sünde, sondern Jesus ließ sich taufen aufgrund, dass er demonstrieren wollte, ich bin meinem Vater gehorsam. Und dann sage ich mal, hey, welches Gefühl wird bei dir ausgelöst, wenn du hörst, ich will mich taufen lassen, um gehorsam zu sein zu Jesus. Und dann sagen sie mal, Halleluja, sehr gut, Pastor. Und sie sagen, wow, aber ihr kommt aus einem Land, wo religiöse Unterdrückung, wo religiöser Missbrauch geschieht. Warum wollt ihr Jesus gehorsam sein? Und dann sagen sie ganz klar, natürlich würden wir niemals unseren religiösen Leitern gehorsam sein, da wo wir geflohen, wo wir unser Leben fast verloren hätten und unser Leben riskiert haben, um nach Deutschland zu kommen, sondern wir kennen Jesus, wir wissen, wer er ist, und das lesen wir in Vers 14 und 15. Ich bin der gute Hirte. Wir lassen uns taufen, weil wir Jesus kennen, Mario. Er ist der gute Hirte und ich kenne die meinen kennen mich, wie der Vater mich kennt und ich den Vater. Und jetzt kommt's. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Nur am Kreuz können wir erkennen, wer Jesus wirklich ist. Und weil wir ihn kennen, deswegen folgen wir ihm. Das heißt also, was lernen wir daraus? Ein Leiter lässt sich ein auf eine Beziehung zu seinen Teammitgliedern. Sie sind nicht nur die Erfüllung, die Erfüller seiner Arbeit, dass er seine Arbeit gemacht bekommt, sondern ein Leiter investiert Zeit, die Menschen in seinem Team kennenzulernen und auch nicht nur sie kennenzulernen mit ihren Gaben und Talenten, sondern auch etwas von seinem Identität, von seinem Herzen zu teilen. Ja? Und der dritte Aspekt ist, der Hirte geht vor den Schafen her. Johannes 10, Vers 4, da heißt es hier, wenn er die eigenen Schafe alle herausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Nun, es gibt zwei verschiedene Offiziere im Militär. Die einen, die mit der Pistole hinten stehen und sagen, wenn ihr nicht geht, ihr Feiglinge, dann erschieße ich euch. Und es gibt Offiziere, die gehen voran. Die sind oft die Ersten, die sterben. Nun rate mal, welche Armee erfolgreicher ist, die mit Zwang arbeiten, die Menschen antreiben, die Menschen manipulieren durch Angst, durch Einschüchterung, durch Kritik, oder Leute, die mit brennendem Vorbild vorangehen. Na, da brauchst du nicht lange nachdenken. Das sind natürlich die Zweiteren. Und das ist Jesus für uns. Jesus, er ist unser Vorbild. Das ist das, was Paulus zu Timotheus schreibt. Du weißt, von wem du gelernt hast, nämlich von mir. Und ich bin Jesus nachgefolgt als Vorbild. Das heißt, Leiterschaft ist niemals Leute treiben, Leute zwingen, Leute unter Druck setzen. Leiterschaft ist immer Vorbild. Immer, was du erwartest von anderen, lebe es selbst, 100%. Dann werden die Leute es dir nachmachen. Das weiß jeder Vater, jede Mutter. Das in der Pädagogik, man sagt, Kinder werden niemals das machen, was du ihnen sagst, sondern sie werden dir immer alles nachmachen. Das gilt für Vaterschaft, Mutterschaft, das gilt auch in der Gemeinde. Und das letzte natürlich, Johannes 10, Vers 18, da ist es hier, niemand nimmt mein Leben von mir, sagt Jesus Christus, sondern ich lasse mein Leben von mir selbst. Ich habe Vollmacht, mein Leben zu lassen, und ich habe Vollmacht, mein Leben wiederzunehmen. Das ist großartig. Leiter setzen sich ein, nicht nur 10%, nicht nur 20%, 100% setzen sie sich ein. Es gibt ja so einen der kürzesten Brief oder kürzesten Bücher in der Bibel, ist das Buch Philemon. Philemon besteht nur aus einem Kapitel. Es ist ein absolut außergewöhnlicher Brief, den Paulus aus dem Gefängnis schreibt. Und dort kam zu ihm einer seiner Mitarbeiter, Onesimus. Onesimus war ein Sklave und hatte sich bekehrt und war einer der Mitarbeiter von Paulus. Es ist interessant, wie viele Mitarbeiter, aus welchen verschiedensten Lagern Lukas der Arzt, aber dann auch Leute, die aus dem Haus des Nero waren und des Kaisers waren, aber es waren auch Sklaven. Also alle Couleur waren damals in der Gemeinde vertreten. Und er schreibt in diesem Brief an Philemon, das war nämlich der Sklavenhalter, sein Chef, würden wir heute sagen. Und er hatte wohl Mist gebaut, der Onesimus, der hatte seinen Herrn verlassen. Das war damals Stand oder Todesstrafe. Oder in den Knast musstest du. Und Paulus setzt sich ein für diesen Mitarbeiter, der Mist gebaut hat. Und schreibt zu ihm, ich schicke dir meinen Mitarbeiter, mein Herz, alles, was er dir geklaut hat, alles, was er dir schuldig ist, jede Strafe, die er verdient hat, rechne es mir an. Ja, weil ich meine, Philemon war durch Paulus zum Glauben gekommen. Er war sein geistlicher Vater und natürlich hat er ihn verehrt. Und dann sagt er hier, ich setze mich ein mit voller Kraft für diesen Mitarbeiter, der Mist gebaut hat. So lebt ein Leiter. Er gibt nicht anderen die Schuld, sondern nimmt die Verantwortung auf sich. Das heißt also nochmal zusammenfassend, Leiterschaft in dem Bild des guten Hirten. Ein Leiter nimmt Beziehung auf, um seine Schafe kennenzulernen, sein Herz zu teilen. Er teilt auch seinen Charakter. Er leitet, indem er Vorbild ist, nicht indem er Druck ausübt. Und er ist hingegeben. Er ist ein hingegebener Leiter. Und das löst etwas aus in deinem Team, bei den Leuten, denen du vorstehst. Sie spüren, du bist an ihnen interessiert. Leiter, sagt mal jemand, Leiter, die alleine gehen, sind keine Leiter, sie sind Spaziergänger. Ein Leiter hat immer Leute, die ihm folgen. Warum folgen sie dir? Weil sie spüren, du bist an ihnen interessiert. Weil sie spüren, du bist die Inkarnation der Liebe Gottes. Nun, diese Geschichte vom guten Hirten ist hochinteressant, weil sie drei Charaktere der Leiterschaft schildert. Johannes 10 erzählt nicht nur die Geschichte vom guten Hirten, den wir eben so ein bisschen charakterisiert haben, sondern sie erzählt auch von Leitern, die einbrechen, von dem Dieb, von dem Mörder, von dem Räuber. Das ist leider Realität, nicht nur in der Welt, sondern auch in der Gemeinde, wo Leiterschaft missbraucht wird, um Leute auszubeuten, auszunutzen, sexuell zu missbrauchen. Da brauchen wir gar nicht so viel drüber reden. Das ist die zweite Person in dieser Geschichte. Jesus, das Antibild dazu. Und der dritte ist der sogenannte Mietling. Der Mietling, heißt es hier in Johannes 10, Vers 12, wer Mietling nicht der Hirte ist, der sieht, wer die Schafe nicht zu eigen hat, das ist auch sehr wichtig, wer die Schafe nicht sein nennt, sieht den Wolf kommen, verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mietling ist und sich nicht um die Schafe kümmert. Hochinteressant, wie Jesus hier, sie sind zwar Leiter, aber sie spiegeln nicht den Charakter von Jesus Christus wider. Da heißt es zuerst, er nennt die Schafe nicht sein. Krass, was sagt das? Das heißt, ein schlechter Leiter, der kümmert sich nicht um seine Schafe. Er nennt die Schafe nicht sein. Er macht seinen Dienst nur, weil er entweder dafür bezahlt bekommt, er bekommt ein Honorar, er ist ein Mietling, ja, er bekommt Lohn dafür, macht nur seinen Job um sein Brot zu verdienen. Das ist eine Brotkunst, die er macht. Oder wenn jemand als Ehrenamtlicher arbeitet, er macht es, um gesehen zu werden, um berühmt zu sein, um gelobt zu werden. Du kannst ganz schnell herausfinden, wer Dienst nur tut, um gesehen zu werden oder gelobt zu werden, wenn Leute enttäuscht werden oder Leute nicht gesehen werden, nicht gelobt werden, dann sind diese Leute auf einmal ganz schnell weg und ganz schnell beleidigt. Das ist deutlich. Das heißt also, er hat keine Beziehung aufgebaut zu den Schafen. Er nennt die Schafe nicht sein. Nun, wenn jemand mir gehört, zum Beispiel meine Kinder, das war, als sie klein waren, das waren meine Kinder. Die habe ich ganz anders behandelt als irgendein Kind woanders. Ne? Meine Kinder, um die habe ich mich bemüht, für die habe ich Verantwortung getragen, habe ich alles für gegeben, finanziell, emotional. Es war mir wichtig. Warum? Weil sie meins sind, weil sie in meiner Verantwortung, nicht in meinem Besitz, das ist jetzt das falsche Wort, aber weil sie mir gehören. Ja? So, das heißt, ein Mietling liegt nichts an seinen Schafen, sondern liegt nur an seinem Profit. Wenn Gefahr droht, wenn Dinge schwierig sind in der Gemeinde, wenn Krisen kommen, Konflikt kommen, dann sind solche Leiter oder Mitarbeiter ganz schnell weg. Mietling. Nun, ich habe euch hier mal so ein Autoritätsmodell anhand des Studiums des Mietlings im Vergleich zu der Leiterschaft eines guten Hirten aufgebaut. Und hier unten ist die Leiterschaft eines Mietlings. Ein Mietling ist jemand, der, wenn man das jetzt auf die Kirche übertragt, der tut seine Arbeit, weil er angestellt ist, weil er dafür einen Lohn bekommt, weil er Job, das macht niemand anders, also stellen wir jemand ein. Ja? Oder wenn er ehrenamtlich ist, er macht das, weil er gesehen werden. Solche Leute wollen auch unbedingt immer auf die Bühne. Die wollen immer gesehen werden. Ja? Er tut das, weil jemand Drittes hat ihn in die Position gesetzt. Das ist ein Kirchenleiter oder der Pastor. Der hat mich in diese Position gesetzt. Und deswegen habe ich Vollmacht über die Schafe. Und die Schafe, die müssen, das ist das Schlüsselwort, sie müssen mir folgen. Nicht, weil sie unbedingt überzeugt sind von mir als Leiter, sondern weil sie müssen, weil der Pastor das gesagt hat. Der Pastor hat dich eingesetzt, deswegen müssen wir dir leiten. Das ist die unterste Position der Autoritätsstufe. Ja? Du hast Autorität, weil dir jemand anders diese Autorität gegeben hat. Ja? Position, die niedrigste Position. Die zweite Stufe der Autorität ist Respekt. Das heißt, Leute folgen dir nicht unbedingt, weil sie in deiner Persönlichkeit überzeugt sind oder weil sie dich mögen, vielleicht mögen sie dich auch gar nicht, sondern die sehen, wow, alles, was dieser Leiter tut, gedeiht. Ja? Alles, was er tut, ist erfolgreich. Oder du bist vielleicht auch, du fährst das größere Auto oder bist vielleicht in der Wirtschaft, hast ein großes Unternehmen oder auch in der Kirche, du hast eine große Gemeinde. Leute kommen gerne zu dir, wollen vielleicht auch in deinem Team mitarbeiten, wollen vielleicht auch bei dir angestellt werden, weil sie dir vertrauen. Ja? Sie sehen deinen Erfolg. Ja? Sie respektieren sich. Das ist die zweite Stufe der Autorität in der Leiterschaft. Die dritte Stufe ist, Menschen folgen dir, weil du eine Beziehung zu ihnen aufgebaut hast. Das sehen wir schon. Hier geht es schon hinein in die Art der Leitung eines Hirten. Was wir eben gelesen haben, was Jesus sagt, ein guter Hirte kennt seine Schafe mit Namen. Und ein guter Hirte, er lässt sich auch in sein Herz schauen. Sie kennen seine Stimme. Das ist eine Beziehung, die hat zwei Richtungen. Ja? Du hast Interesse für dir, deine Schafe und die Schafe kennen dich. Ja? Das heißt, du lässt dich als Leiter auf eine Beziehung ein. Leute folgen dir nicht nur, weil sie deinen Erfolg sehen, nicht nur, weil sie sehen, du bist ein gesegneter Mann Gottes, sondern sie sind überzeugt von deinem Charakter, von deiner Integrität. Du bist jemand, der nicht dauernd Party-Party macht oder betrunken ist oder in bestimmten Süchten hängt, sondern du bist jemand, der treu ist, der ehrlich ist, der fleißig ist, dem man vertrauen kann. Ja? Leute folgen dir, weil sie dich kennen. So, aber es gibt eine Stufe der Autorität darüber hinaus. Weit über Position, weit über Respekt, weit über Beziehung. Das ist die Stufe der Multiplikation. Leute wollen in dein Team, Leute wollen dir folgen, weil sie spüren, wenn sie zu dir kommen, dann tun sie nicht nur einen Dienst. Sie spüren auch, das ist nicht unbedingt das, was du von ihnen willst, sondern sie spüren, wenn sie in dein Team kommen, dann bist du interessiert an ihrem geistlichen Wachstum. Dann bist du daran interessiert, dass du weiterkommst in deiner persönlichen Berufung. Ja, das sehen wir in den Vater-Sohn-Beziehungen, die Paulus hatte. Paulus sagt zum Beispiel von seinem Sohn Timotheus. Und wir sehen diese Karriereschritte, die Timotheus gemacht hat. Paulus beruft Timotheus damals noch als Begleiter. Dann setzt er ihn ein als Vertreter. Ich glaube, es war in Kreta. Und dann setzt er ihn ein als Leiter, als Stellvertreter in Ephesus. Und zum Schluss schreibt er mit Timotheus zusammen und Silas als Apostel. Das heißt, Menschen, die in dein Team kommen, wissen, du förderst ihre geistliche Berufung, deinen geistlichen Weg. Ne, es gibt Leiter, die können es nicht ertragen, dass du besser bist oder dass du deinen Dienst besser machst oder besser predigst als sie. Ein guter Leiter investiert in dich und freut sich, wenn er vielleicht sogar deinen Dienst besser macht als du selbst. Ja? Das heißt, Menschen kommen in dein Team, weil sie spüren, du bist ein geistlicher Vater. Du willst nicht nur Leute haben, die deine Aufgaben erfüllen, die deine Ziele erreichen, sondern sie spüren, du bist jemand, der sich in sie investiert und sie weiterbringt. Das nennen wir Vaterschaft. Ja? Nun, ein Vater fördert seine Kinder. Sie sind nicht nur Angestellte, sie sind nicht nur Leute, die Erfüllungsgehilfen für sich sind. Das sind Manager. Manager werden immer Mitarbeiter suchen, die einen Aufgabenbereich verwalten, die dir deine Arbeit abnehmen, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen, die dir helfen, deine Produktivität zu sichern. Das sind Manager. Ja? Aber Leiter sind Leute, die Vaterschaft ausüben. Sie investieren sich in dich hinein. Sie fragen dich, was sind deine geistlichen Gaben? Das sehen wir bei Paulus und Timotheus. Der ist sogar hinterher, dass Timotheus seine Gaben entwickelt, und zwar nachhaltig. Das sagt er, glaube ich, im 1. und 2. Timotheus. Entfache die Gnadengabe Gottes, die dir vom Heiligen Geist gegeben ist, durch Handauflegung der Ältesten. Wow! Das heißt also, Geistesgaben wurden freigesetzt durch Beziehung. Da wurden sogar Hände aufgelegt, da gab es Körperkontakt, verstehst du? Das war nicht irgendwie so, und wenn du dann mal Zeit hast, kannst du mal das und das Buch lesen, sondern nein, da wurde Zeit investiert, da wurde gebetet füreinander, damit du die Gaben des Heiligen Geistes empfängst. Und Paulus sogar nachhaltig gefragt hat, wie sieht es denn aus mit deiner geistlichen Entwicklung? Bist du geistlich gewachsen? Das sind Leiter, die Gaben entdecken, die Gaben fördern, die Leute auch herausfordern, in einen Dienst stellen, der sie vielleicht überfordert, der größer ist als sie selbst, damit sie an ihrem Dienst wachsen, und der immer wieder die Vision, immer warum machen wir das, was wir hier machen. Ja? Zum Beispiel bei uns im Videoteam oder im Tontechnikteam, da ist nicht nur, dass sie dann versuchen, einen Job zu erledigen, sondern ich sage immer wieder, wie viele Leute werden erreicht durchs Internet, ja, die sich bei uns melden, die kommen und Jesus finden, weil sie ein Video von uns gesehen haben. Das heißt immer wieder, wie im Der kleine Prinz von Saint-Exupéry, wenn du eine Schiffsreise machen willst, dann erzähle nicht, wie du ein Schiff baust, ne, von der Architektur, sondern erzähle von der Schönheit des Meeres. Ja? Ganz, ganz wichtig. Das heißt also, wie können wir Menschen in unserem Team fördern? Mein Weg ist, niemals, was heißt niemals? Also natürlich, wir brauchen Team-Meetings, aber Leute, wir leben in der Postmoderne. Leute haben nicht mehr so viel Zeit wie früher. Als ich als Pastor angefangen, ich habe vor 35 Jahren angefangen als Pastor, als Jugendpastor, da hatten wir Montag Gebetsstunde, Dienstag Hauskreis, Mittwoch Bibelstunde, Donnerstag Straßeneinsatz, Freitag Chorprobe, Samstag Jugend, Sonntag zwei Gottesdienst, Vormittag, Nacht. Ich weiß gar nicht, wo haben wir all die Zeit genommen? Ja, heute, die Leute haben keine Zeit mehr, die werden aufgefressen von ihrem Job. Deswegen, was mein Leitungsstil ist, Coaching. Einmal in der Woche, Viertelstunde, eine Stunde oder einmal im Monat mit Leuten persönlich sich treffen. Wenn das nicht möglich ist, gut, dann über WhatsApp oder anrufen oder Zoom. Aber an Leuten dranbleiben. Und da muss sowas kommen wie, wie geht es dir? Was hast du erlebt? Was sind deine Herausforderungen? Du musst deine Leute kennenlernen. Nicht nur irgendwelche Informationen, Arbeitsbeschreibungen raushauen und schauen, dass die Leute irgendwie produktiv bleiben. Das ist nicht, wie wir heutzutage Teams führen, sondern das ist genau das, was hier steht. Beziehungen aufbauen und deine Leute kennenlernen. Was sind deine Herausforderungen? Was sind deine Probleme? Wie kann ich dir helfen? Gibt es Konflikte? Kann ich dich unterstützen in deiner Konfliktbewältigung? Vielleicht Leute, die vielleicht als leitende Mitarbeiter ausgebildet werden, die richtige Literatur, die richtige Lehre, vielleicht nimmst du sie mit zu Seminaren und tauschst dich mit ihnen aus. Aber Zeit, 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 das ist wichtig. Und mein letzter Punkt ist Markus 10, 43. Ein echter Leiter ist ein Diener. Wer unter euch groß werden will, sagt Jesus, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Ja? Und das ist ein echter Leiter, jemand, der dient. Und das ist meine, ich bin ja nicht so der große Zeichner hier, aber wenn wir als Leiter werden wollen wie Jesus, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dann müssen wir immer verstehen, wenn wir wachsen wollen in Leiterschaft, werden unsere Rechte, die werden immer kleiner werden. Willkommen in der Leiterschaft. Ein Leiter hat nicht viele Rechte. Ein Recht, Vorrecht hast du zu leiten. Ja? Du wächst in deiner Verantwortung. Ja, du nimmst Verantwortung für Menschen. Ja? Vorher warst du ein freier Vogel, hast für niemanden Verantwortung genommen. So wie ein Single, du nimmst nur Verantwortung für dich. Wenn du Leiter bist, dann wirst du wachsen in deiner Vaterschaft. Dann wirst du Verantwortung nehmen. Dann wirst du wachsen in deiner Hingabe. Und das Große ist, und das sage ich immer, wenn wir auch einen Taufkurs haben, wenn du wirklich deine Verantwortung wachsen lässt, wenn du deine Rechte aufgibst und sagst, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, dann wirst du wachsen in deiner Vollmacht. Ja, das ist das, was der Hauptmann zu Jesus sagt, mein Diener ist krank, ich habe zwar Macht, über Leben und Tod, aber ich habe keine Macht, meinen Diener zu heilen. Aber Jesus, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin unter höherer Gewalt. Wenn ich ein Wort spreche, dann kommt mein Soldat. Wenn ich sage, geh, dann geht er. Auch du, in dir sehe ich diese Vollmacht, über Leben und Tod, sogar Kranke zu heilen, weil du bist ein Diener Gottes. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Das hat er gesehen. Das hat er als Profi der Autorität gesehen. Und wenn wir Leiter sind, dann geben wir unsere Rechte auf. Dann wachsen wir in Verantwortung. Dann nehmen wir Verantwortung für Leute, selbst wenn sie Fehler machen. Das war der große Streit zwischen Paulus und Barnabas in Apostelgeschichte 15. Ganz klar, Paulus hatte recht. Paulus wollte ihn nicht mehr im Team haben, weil Johannes Markus, wer war Johannes Markus? Das ist der, der als junger Mann nackt geflohen ist im Garten Gethsemane. Lies mal das im Markus-Evangelium. Das ist der Johannes Markus, der Paulus und Barnabas auf ihrer ersten Missionsreise in Zypern verlassen hat. Und Paulus hat 100% recht. Klar, so jemand, der schon zweimal versagt hat, der wird auch ein drittes Mal versagen. Tschüss, raus aus dem Team. Barnabas nicht so. Barnabas ist ein Vater. Er nimmt Verantwortung für Leute, selbst wenn sie gescheitert sind. Und nimmt ihn an seine Seite. Und bricht sogar seine erfolgreiche Beziehung zu Paulus, diesem großartigen Leiter. Warum? Lässt er seine Rechte los, kümmert sich für jemanden, der versagt hat, weil er ein Hirte ist nach dem Bild von Jesus, der sein Leben hingibt für die Schafe, selbst wenn sie in die Irre gegangen sind, selbst wenn sie Fehler gemacht haben. Ja? Und wie gut, dass wir solche Leiter haben wie Barnabas, denn wer ist Johannes Markus? Er ist der, der am Ende wieder bei Paulus ist. Als alle ihn verlassen haben, sagt Paulus zu Timotheus, bring auch ihn mit, Johannes Markus, er ist mit nützlich zum Dienst und er ist der Schreiber des Markus-Evangeliums. Ja, das ist großartig. Hätte Johannes Markus nicht einen Vater in seinem Leben gehabt, der volle Hingabe, volle Verantwortung genommen hätte und seine Rechte abgegeben hätte, wir hätten heute niemals das Markus-Evangelium. So möchte ich jetzt für dich beten, dass Jesus dich erfüllt, dass du ein Leiter wirst nach dem Vorbild, nach der Inspiration von Jesus Christus. Nur er kann dich verändern. Herr Jesus Christus, ich danke dir für jeden, der diesen Wunsch hat, vom Heiligen Geist Mitarbeiter zu werden, Leiter zu werden, Vater, ich danke dir dafür, Herr. Nur du kannst uns umformen in Leiter nach deinem Bild. Ich bete gerade jetzt für jeden, der zuschaut, Herr, dass du sie erfüllst mit deinem Heiligen Geist, umformst in das Bild von Jesus Christus. Der Herr segne dich und erfülle dich mit seiner Freude, mit der Kraft des Heiligen Geistes. Amen.